Den Anfang macht Annika Brinkmann. Annika Brinkmann ist Designerin für digitale Barrierefreiheit und liebt es, in HTML und CSS technische Lösungen für gestalterische Ideen zu finden und sie an verschiedene Bedingungen anzupassen. Sie möchte mit ihrer Arbeit sinnvoll dazu beitragen, dass Webseiten für möglichst viele Menschen und nicht nur für Suchmaschinen und Geräte optimiert werden können. Responsive Web Design stand lange Zeit nur für die Technik, Webseiten an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen zu können. Dabei gibt es viel mehr Möglichkeiten, Webseiten nicht nur für Geräte anzupassen, sondern auch an individuelle Bedürfnisse der Benutzerinnen anzupassen. Annika Brinkmann stellt dazu jetzt ihren neuen Ansatz erstmals vor: Ryan, Responsive Individual Accessibility Leads.
Herzlich willkommen hier beim Freier Chance bei meinem Talk Ryan, Responsive to Individual Accessibility Needs. Fangen wir mit der digitalen Barrierefreiheit an. Zunächst einmal ist natürlich immer die Frage, warum brauchen wir barrierefreie Webseiten überhaupt? Die Antwort ist in meinen Augen ganz einfach. Wir brauchen sie, um Menschen zu inkludieren, die aufgrund von bestimmten Behinderungen und anderen Einschränkungen darauf angewiesen sind. Denn dadurch, dass sie ihre Webseiten, die Inhalte, die sie konsumieren wollen, selbstständig nutzen können, erfahren sie mehr Selbstwirksamkeit und haben eine größere Privatsphäre. Weniger Frust ist damit verbunden und auch weniger Assistenzbedarf. Für Anbietende liegt es für mich eigentlich auch auf der Hand. Die Zielgruppe ist schlichtweg größer. Sie können ein klares Statement zur Inklusion vermitteln und sie haben schlichtweg bessere Webseiten, als wenn sie die Barrierefreiheit ignorieren. Grundsätzlich kann eine Behinderung jeden von uns treffen, so es nicht schon geschehen ist. Es wird davon ausgegangen, dass 10-15% aller Menschen mit einer permanenten Behinderung leben. Es sind allerdings nur 4% von diesen Behinderungen ab der Geburt vorhanden. Das heißt, 96% erwerben die Behinderung im Laufe des Lebens. Das kann durch Unfälle sein, durch Krankheit, durch Altersbegleiterscheinungen, teilweise auch durch genetische Anlagen, die erst im Laufe des Lebens zum Vorschein kommen. Wie gesagt, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass diese 10-15% ihre Behinderung permanent haben. Es gibt aber auch Behinderungen, die, wie schon erwähnt, progressiv sind, wo sich Sachen im Laufe des Lebens verschlechtern, schwieriger werden. Wenige Behinderungen sind im Laufe des Lebens heilbar. Da tut sich zwar in der Medizin gerade ganz viel, aber wir können schlichtweg nicht darauf warten, dass in ein paar Jahren vielleicht ein paar mehr Menschen geheilt werden von Behinderungen, von Sachen, die sie derzeit behindern, sondern wir sind gefragt, das Web zu dem zu machen, was es eigentlich sein sollte, nämlich zu einem Web, das für alle da ist und das alle nutzen können. Die eine oder andere von uns hat sicherlich schon mal temporär eine Behinderung gehabt. Es kann sein, dass man nach einer OP eingeschränkt ist, sowohl im Bewegungsapparat als auch mit der Feinmotorik, einen Gips trägt oder ähnliches. Oder wer eine Brille hat, kann die leicht mal verlegen und muss dann zumindest ohne Brille die Brille wiederfinden. Grundsätzlich wird unterschieden in verschiedener Arten von Einschränkungen. Da sind natürlich die körperlichen Behinderungen, da sind aber auch Lernschwierigkeiten und da sind Neurodivergenzen. Dann gibt es noch soziale Faktoren. Das kann zum Beispiel veraltete Hardware oder sehr geringe Bandbreite beim Download von Daten sein. Dann gehören da auch die Alterserscheinungen zu und das sind natürlich die größte Gruppe von progressiven Einschränkungen und das ist das, wo wir am allerwenigsten wissen, was uns in der Zukunft selbst noch erwarten wird. Grundsätzlich sind alle diese Faktoren daraufhin ähnlich, dass sie sich negativ auf die Teilhabe am sozialen Leben auswirken und auch an die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Wie es verschiedene Einschränkungen gibt, liegt relativ schnell auf der Hand. Wir brauchen auch verschiedene Arten von Lösungen. Bei körperlichen Behinderungen kann es sein, dass eine spezielle Technik, eine Mundmaus, eine Fußmaus und ähnliche andere technische Hilfsmittel geeignet sind, um das, was nicht gut selbst gekonnt wird, zumindest teilweise auszugleichen. Bei motorischen Schwierigkeiten kann es zum Beispiel sehr hilfreich sein, wenn Links gut erreichbar sind. Das heißt schon, dass sie nicht zu klein sein dürfen, Das heißt, dass sie nicht irgendwo ganz weit von dem Finger entfernt sein dürfen, von dem Rand, an dem man sie erreichen kann. Wenn jetzt jemand blind ist, dann ist es ganz wichtig, dass der Screenreader Zusatzinformationen auf der Webseite findet, die der blinden Person mitteilt, was dem Auge entsprechend verborgen bleibt. Also wenn sich zum Beispiel irgendwo ein Pop-up öffnet. Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind, weil sie aufgrund ihrer Taubheit nie die gesprochene Sprache und eventuell auch die Schriftsprache erlernen konnten, benötigen natürlich Informationen in Gebärdensprache. Menschen, die aufgrund ihrer Lernschwierigkeit einen verringerten Wortschatz und auch ein eingeschränktes Sprachverständnis haben, benötigen Informationen in leichter Sprache. Neurodivergenzen, wichtig ist, Reize zu reduzieren und Seiten nicht mit viel Bewegung und Bling-Bling zu überfrachten. Was die sozialen Faktoren betrifft, ist es an uns, Webseiten quasi erschwinglicher zu machen. Was die Alterserscheinungen betrifft, da sind es vor allem Sachen der Bedienbarkeit. Natürlich gibt es auch offizielle Beschreibungen, wie Barrierefreiheit im Web definiert wird. Auf diesem Slide stehen dazu die BITV, die Barriereinformationstechnologieverordnung aus Deutschland, die EN301549, das ist das gleiche auf EU-Ebene, und die WCAG oder auch WCAG, die Web Content Accessibility Guidelines des W3C-Konsortium. Inzwischen sind es 79 Einzelkriterien, die in der WCAG genannt sind. Die sind alle vier Prinzipien zugeordnet. Es gibt noch eine zweite Dimension neben den Prinzipien, und zwar die Konformitätsstufen. Da ist in die Buchstaben einfach A, Doppel A und Dreifach A eingeteilt, wie wichtig es für eine grundlegende, für eine durchschnittliche und eine erweiterte Barrierefreiheit ist, dass dieses Kriterium abgedeckt wird. Die BITV, die derzeit in der Version 2.0 aktuell ist in Deutschland, enthält 98 Einzelkriterien, die von der EN301549 abgeleitet sind. Da sind fast alle der 79 Kriterien aus der WCAG mit drinnen und darüber hinaus noch ein paar zusätzliche Kriterien. Die vier Prinzipien sind perceivable, operable, understandable und robust. Alle Informationen, die auf einer Webseite sind, wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein sollen. Das ist natürlich so, dass Sachen, die wahrnehmbar sind, für die eine Person, für die andere Person vielleicht nicht wahrnehmbar sind. Ich habe den Film Parapluie von Markus Kempkin von 2008 neulich wiedergefunden. Ich beschreibe mal für diejenigen, die es nicht sehen, was in diesem Film, in diesem Kurzfilm passiert. Zunächst die Szenerie. Wir sehen eine Bushaltestelle, wir sehen einen verregneten Himmel. Und im Hintergrund fährt im ersten Bild ein Doppeldeckerbus von links nach rechts. An dem Bushalteschild steht eine Person mit geöffnetem Regenschirm unter ihrem Regenschirm im Trocknen. Im zweiten Bild gesellt sich eine zweite Person ebenfalls mit Regenschirm, ebenfalls im Trocknen, dazu. Im dritten Bild kommt eine dritte Person, die ihren Regenschirm unterm Arm hält, wird entsprechend nass. Im vierten Bild hat diese dritte Person ihren Regenschirm aufgespannt, wird nach wie vor nass. Denn nun ist etwas Seltsames passiert. Der Regen, der vorher quasi die gesamte Szene ausgemacht hat, findet nun auf einmal nur unter dem Regenschirm der dritten Person statt. Die beiden anderen stehen im Trocknen. Person 1 wundert sich, schließt den Regenschirm und nun passiert wieder was Seltsames. Person 1 bleibt jetzt trocken, obwohl kein Regenschirm da ist, aber Person 2 wird unter ihrem Regenschirm ebenfalls nass. Im sechsten Bild hat Person 3 den Regenschirm wieder unter den Arm geklemmt. Nun werden Person 1 und 3 nass und Person 2 geschieht das, was man erwarten würde, nämlich unter ihrem Regenschirm bleibt die Person trocken. Im siebten Bild hat Person 1 wieder den Regenschirm geöffnet. Und jetzt sind wir quasi wieder bei Bild 3. Person 3 trägt den Regenschirm, unterm Arm wird nass. Nun ist es aber Person 2, die testweise ihren Regenschirm schließt. Und nun sind wieder die anderen beiden im Nassen unter ihren Regenschirm und Person 2 bleibt trocken. Im 9. und letzten Bild auf dieser Seite hat Person 2 ebenso wie Person 1 und 3 den Regenschirm wieder geöffnet und alle sind unter ihren Regenschirmen im Trocknen und der Regen hat aufgehört. So in etwa fühlt es sich manchmal an, wenn man versucht, eine Webseite so barrierefrei zu machen, dass sie für alle barrierefrei ist. Und das, was bisher die große Kunst war und das, was bisher auch wirklich ein Zusatznutzen von einzelnen Webseiten ist und leider sehr, sehr rar, das wird mit der Gesetzgebung sich demnächst ändern und zur Pflicht werden. Und zwar ab dem 28.06.2025, wenn der European Accessibility Act in Kraft tritt. Dann regelt das Gesetz endlich, was der Markt bisher versäumt hat. Es sind heute am 27.12.2023 noch 549 Tage insgesamt. Wenn wir die Wochenenden abziehen, bleiben 393. Und wenn wir Urlaubstage, Krankentage, Feiertage, Kindkranktage etc. auch noch davon abziehen, sind es nur noch 314 Arbeitstage, die wir Zeit haben, um so viel wie möglich barrierefrei zu machen und uns überhaupt erstmal einzuarbeiten in die Materie und das Ganze dann noch umzusetzen. Kommen wir zu den schnellen Lösungen. Ist doch alles eigentlich gar kein Problem, der Markt wird es schon richten. Schließlich gibt es inzwischen Accessibility Overlay Tools, zu Deutsch Barrierefreiheitsüberlagerungswerkzeug. Bei diesen Accessibility Tools geht es darum, dass sie Funktionen von Webseiten nachträglich, kostengünstig, barrierefrei machen sollen. Das Problem ist aber, Webseiten sehen dann zwar für den Laien so aus, als ob sie barrierefrei sind, aber sie sind nicht barrierefrei. Natürlich haben Overlay-Tools Vorteile und Nachteile. Bei Vorteilen habe ich nur eins ausgemacht, nämlich es ist einfach einzubinden. Meistens ist es eine Zeile JavaScript-Code, die dann entsprechend nachlädt, nachinstalliert, was an Funktionalität gewünscht ist. Die großen Nachteile sind die, dass es eben zwar Plug ist, aber nicht Play. Denn tatsächlich ist das nur der Versuch, einen schlechten Code mit einem zusätzlichen Code zu verändern, zu verbessern, habe ich hier geschrieben, aber oft ist es das leider nicht. Oft stellen diese Tools eine zusätzliche Barriere dar. Es geht zum Beispiel schon damit los, dass sie nicht immer gut mit der Tastatur erreichbar sind oder dass zum Beispiel eine Webseite komplett mit Animationen überfrachtet ist und man überhaupt nicht die Geduld hat, als neurodivergenter Mensch erstmal die Stelle zu finden, wo die Animation abschaltbar ist. Des Weiteren ignorieren diese Overlay-Tools sämtliche Voreinstellungen. Manche dieser Tools bieten ein Login an, um die eigenen Einstellungen zu speichern. Das ist zwar vom Prinzip her schön, aber hat wiederum den Nachteil, dass ich dann eigentlich nur noch Seiten nutzen kann, die das gleiche Overlay-Tool beinhalten, mich da jeweils wieder einloggen muss und dann entsprechend hoffentlich ähnlich gute Usability oder Barrierefreiheit auf der anderen Seite wiederfinde. Aber nur weil es auf der einen Seite vielleicht funktioniert, weil die Website insgesamt schon recht barrierefrei ist, heißt das noch lange nicht, dass es auf der nächsten dann auch funktioniert. Overlay-Tools sind Pflaster auf einer Wunde, die von Anfang an vermeidbar gewesen wäre. Ungefähr das ist auch, was die BFIT-Bund sagt, die Stelle für barrierefreie Informationstechnologie. Die schreibt nämlich dazu, Overlay-Tools können eine schon vorhandene Barrierefreiheit verbessern. Auslassung. Aktuell sind Overlay-Tools nicht in der Lage, einen Webauftritt, der Barrieren aufweist, komplett barrierefrei darzustellen. Häufig kommt es vor, dass durch den Einsatz solcher Tools weitere Barrieren im Webauftritt entstehen, die ohne das Tool gar nicht existiert hätten. Oder um nochmal auf den Film zurückzukommen, es ist in etwa so, als hätten wir was gebaut, was für einige schon zugänglich war und dann haben wir ein Overlay-Tool installiert und dann passiert das, womit Parapluie endet. Der Bus vom Anfang ist von rechts nach links durchs Bild gefahren, durch eine riesengroße Schlammpfütze und hat unsere drei Personen samt ihrer Regenschirme von oben bis unten mit Schlamm bespritzt. Wenden wir uns dem Accessibility Burger zu. Ich habe für einen Artikel mal diese Dimension der digitalen Barrierefreiheit als Überblickgrafik erstellt. Inhaltsstruktur und Medium, Interface und Interaktionsdesign, Frontend-Technologie sowie individuell benötigtes Setup der NutzerInnen, die Inhaltsstruktur und das Medium. Die basiert bei mir auf vier Kacheln, nämlich den Inhalt, und zwar meine ich damit sowohl den Inhalt, wie er auf die verschiedenen Seiten aufgeteilt ist, als auch die Struktur innerhalb der Seite. Die zweite Kachel, da geht es um Sprache. Und zwar in erster Linie natürlich um verständliche Sprache und auch um Sprache, die richtig ausgezeichnet ist. Die dritte Kachel sind Bilder. Bilder benötigen eine Bildbeschreibung oder müssen explizit einen leeren Alt-Tag haben, damit Screenreader nicht einfach denken, okay, ich finde keinen Alt-Tag, dann lese ich mal den Namen der Datei vor. Die vierte Kachel ist die Multimedia-Kachel, die auch noch zusätzlich mit Medienredundanz unterschrieben ist. Nicht jedes Medium ist für alle Menschen gleich gut konsumierbar. Am einfachsten ist natürlich zu verstehen, dass ein Podcast zum Beispiel für eine taube Person nicht zugänglich ist, weil sie den Podcast nicht hören kann. Auf der zweiten Dimensionsebene habe ich das Design. Und da steht schon so ein kleiner Hinweis auf den weiteren Verlauf dieses Talks drin, nämlich variables Aussehen. Da kommen wir später noch ausreichend zu. Die mittlere Kachel ist Usability. Die offizielle Definition von Usability ist, dass es effizient, effektiv und zufriedenstellend möglich sein muss, das eigene Ziel mit dieser Webseite zu erreichen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich eine Behinderung habe, die bedeutet, dass ich zum Beispiel nur mit der Tastatur navigieren kann und ich sehe nicht, als sehende Person, wo sich gerade der Fokus befindet. Oder ich sehe, da soll ein Link sein, aber ich komme mit der Tastatur nicht dran. Dann kann ich natürlich effizient da gar nichts machen. Es geht überhaupt nicht schnell und ich kann effektiv auch gar nichts machen. Also es geht überhaupt nicht, dass ich diese Seite bediene. Und entsprechend ist der dritte Punkt, die Zufriedenstellung, für mich in sehr, sehr weiter Ferne. Das heißt, jeder Usability-Test, der nur mit Menschen durchgeführt wird, die alle in Anführungszeichen normalen Fähigkeiten mitbringen, ist eigentlich nie aussagekräftig, weil er immer 10-15% mindestens ausschließt. Die dritte Kachel hier in Interface und Interaktionsdesign ist die Funktionalität. Da geht es darum, wie können Eingaben vorgenommen werden, zum Beispiel in Formularen, und wie wird sowas ausgegeben? Das hat natürlich alles viel mit JavaScript zu tun. JavaScript finden wir in der dritten Ebene der Frontend-Technologie. Ich habe jetzt sämtliche Frameworks etc. außen vor gelassen und meine hier tatsächlich primär die Rohformen. HTML, spreche ich von HTML5 und dem, was da State of the Art ist. Alle älteren Derivate würde ich nicht mehr nutzen. Und ich spreche bei CSS von CSS 2.2 und das steuert die Darstellung. Die vierte Dimension ist das individuell benötigte Setup der NutzerInnen. Natürlich kann eine Website immer nur im Browser dargestellt werden. Dieser Browser ist auf einer bestimmten Hardware, die wiederum mit einem bestimmten Betriebssystem ausgestattet ist. Und nun kann diese Hardware Standard-Hardware sein, es kann aber auch eine spezielle Hardware sein. Und so ist es zum Beispiel so, dass für die Ausgabe für die meisten Menschen der Bildschirm relevant ist, aber für blinde Menschen zum Beispiel ist es eher der Audioausgang oder auch die Braille-Zeile. Auf der anderen Seite habe ich extra Hardware für die Eingabemethoden, Standard-Hardware natürlich auch. Das kann sein, dass der Finger wie erwartet bei dem Touchdisplay zum Einsatz kommt. Und die Maus wie erwartet wahrscheinlich auf einem Desktop-Computer oder vielleicht auch zusätzlich zum Trackpad auf einem Laptop. Das ist aber nicht so, dass wir da immer von ausgehen können, denn es ist auch möglich, zum Beispiel Mäuse, die mit dem Mund bedient werden, entweder durch zum Beispiel reinpusten oder durch Lippenbewegung, zum Beispiel an das Smartphone anzuschließen. Und dann haben wir auf dem Smartphone nicht die Möglichkeit zu swipen, wir haben nicht die Möglichkeit zu pinchen, rein zu zoomen, raus zu zoomen etc., sondern wir haben lediglich die Möglichkeit zu klicken. Der letzte Punkt hier unten ist so Zusatzsoftware. Neben den Einstellungen, die ich im Betriebssystem vornehmen kann oder auch im Browser, habe ich auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer zusätzlichen Software den Zoom stark zu steuern, oder ich habe die Möglichkeit, mit dieser Software auch zum Beispiel die Eingabe per Sprache vorzunehmen. Ich habe das nochmal anders dargestellt, und zwar einfach in 4 verschiedenen Schichten. Um Webseiten darstellen zu können, sind nämlich verschiedene technische Schichten nötig, um überhaupt was anzeigen zu können im Frontend. Ganz unten schon erwähnt ist die Hardware. Ohne ein Gerät, auf dem ich es anschauen kann, kann ich nicht anschauen. Die Hardware hat das Betriebssystem installiert und im Betriebssystem wiederum ist ein Browser oder mehrere verschiedene Browser installiert. Und das ist zum Beispiel teilweise unabhängig voneinander. Aber wenn ich einen Screenreader nutze, der zum Beispiel auf dem Betriebssystem von Apple läuft, das ist VoiceOver, bin ich darauf angewiesen, den Safari zu nutzen als Browser. Denn mit allen anderen Browsern funktioniert VoiceOver nicht zuverlässig. Die 4. Ebene ganz oben, das ist die Ebene der Webseite selber. Da habe ich HTML, also Hypertext Markup Language, für die Struktur. Ich habe ViAria. ViAria enthält die Screenreader-Infos, die ich extra hinzufügen sollte. Nicht allzu viele, aber ein paar sind elementar wichtig. Das nächste, was ich brauche, ist CSS, um die Anzeige der Webseite gestalten zu können, und JavaScript für die Funktionalität. Und weil es sich durchaus bewährt hat, Sachen mal unterschiedlich darzustellen, weil alle mit unterschiedlichen Darstellungen unterschiedlich gut arbeiten können, um ihre mentalen Modelle besser matchen zu können, habe ich noch eine dritte. Auf der linken Seite habe ich einen großen gelben Kreis mit schwarzen, nicht ganz runden Punkten, die zufällig darauf angeordnet sind. Um diesen schwarzen Kreis herum ist zunächst eine schwarze Outline und dann nochmal eine lila. Das ist der Accessibility Burger, um den es hier in dem Kapitel geht. Und zwar von oben. Ich möchte damit darauf hinaus, dass Barrierefreiheit eine Perspektive ist oder eine Frage der Perspektive. Wenn ihr mich immer nur von einer Seite aus schaut, der verpasst alle anderen Blickwinkel. Weit verbreitet, aber ist ein anderes Thema. Von der Seite aus ist der Burger schon viel besser als solches zu erkennen. Das ist der Accessibility Burger. Zwar habe ich die Theorie, dass barrierefreie Webseiten wie ein Burger sind. Sie bestehen aus mehreren Schichten. Und manche konsumieren den Burger wie im Menü beschrieben und andere haben aber extra Wünsche. Und ganz wichtig ist, dass wir verschieden liefern können. Noch einmal zurück zum Modell von vorher mit den Ebenen übereinander. Wir können nämlich tatsächlich einige Aspekte aus diesen Schichten der Hardware, dem Betriebssystem und dem Browser mit in unsere Webseiten integrieren. Bei Browser und Betriebssystem sind es vor allem die Einstellungen, die Nutzende machen können. Und bei der Hardware sind es natürlich ganz klar die Besonderheiten, die wir einfach vorfinden. Wie machen wir das? Wir machen eigentlich alles, außer die Struktur, mit CSS. Auf dem Browser können wir damit reagieren, dass wir bestimmte CSS-Einheiten nutzen. Das sind gar nicht viele, aber da müssen 2, 3 Sachen ordentlich aufeinander abgestimmt werden. Für das Betriebssystem haben wir die User Preference Features, die ich noch näher vorstellen werde. Und für die Hardware haben wir die Media Queries. Media Queries, da war doch was. Kommen wir zum Responsive Web Design. Denn das Responsive Web Design, das nutzt die Media Queries bereits eine ganze Weile. Und zwar dazu, dass Webseiten auf verschiedene große Displays angepasst werden. Kurzer Blick in die Geschichte, wie es denn vor Media Queries war oder in Jahreszahlen vor 2010. Und zwar mit dem mobilen Web. Damals war es so, dass die verschiedenen Geräte sehr unterschiedlich große Displays hatten, sehr unterschiedliche HTML-Versionen unterstützt hatten. Jedes dieser Geräte hat seit jeher, ist auch heute noch so, einen individuellen User-Agent oder ein User-Agent-Profil, das bei der Anfrage einer Webseite an den Server verschickt wird. Vor 2010 gab es Firmen, die angeboten haben, diesen User-Agent auszulesen und anhand einer Device-Datenbank zu gucken, welches Gerät es ist, welche Bildschirmgröße, Browser-Version, HTML-Version und 200 anderen Parameter bei dem Gerät unterstützt wird im Browser. Und dann, wenn das richtige Gerät in der Datenbank gefunden wurde, dann wurde das, was zuvor in einer eigenen Markup-Language als Webseite hinterlegt wurde, zu dem jeweiligen CHTML, XHTML, iHTML-Derivat kompiliert, das dann entsprechend an das Gerät ausgeliefert wurde. Bei manchem wird jetzt sich wahrscheinlich Widerstand gegen das Wort kompilieren ergeben haben. Richtig kompiliert war es nicht, aber es wurde umgeschrieben. 2010 also, und zwar am 25. Mai, ist dazu der Artikel von Ethan Marcotte erschienen, der diesen Ansatz Responsive Web Design, kurz RWD oder RWD, getauft hat. Und in dem beschreibt er, dass sich Webseiten eben an die Breite anpassen sollten. Der Grund dafür war unter anderem, dass ein solches Hosting, wie ich es eben gezeigt habe, gute 300 Euro im Monat Minimum verschlungen hat. Es gab keine einheitliche URL, es gab doppelte Contentpflege, es war ein riesengroßer Extraaufwand und dementsprechend auch ein Grund, weshalb das mobile Web eine Weile gebraucht hat, um sich durchzusetzen, weil es war einfach sehr teuer und wo nichts ist, kann auch kein Nutzer irgendwas finden und hat auch entsprechend keinen Bedarf. Dafür habe ich ein Showbild, und zwar sehen wir hier eine HTML-Seite schematisch dargestellt und die ist verknüpft mit einer CSS-Datei. Und von dieser CSS-Datei aus gehen Pfeile zu verschiedenen großen Geräten. Und das ist das, was sozusagen auch die Breakpoints ausmacht. Das heißt, es wird vorher festgelegt oder im Laufe der Entwicklung festgelegt, bei welcher Bildschirmgröße welche CSS-Regel geändert wird. Ja, und das, was eben 2010 beschrieben wurde als Responsive Web Design, also quasi als aktuelle State-of-the-Art-Technik, mit der Webseiten umzusetzen sind, ist auch in die Barrierefreiheitskriterien eingeflossen. Darin heißt es, dass Inhalte bei Breiten zwischen 320 und 1280 Pixeln konsumierbar sein müssen, ohne dass horizontal gescrollt werden muss. Kommen wir zu Ryan. Denn Ryan soll mit den Widrigkeiten des Lebens ein kleines bisschen aufräumen und die Welt besser machen. Ryan steht, wie schon im Titel des Vortrags zu erkennen ist, für Responsive to Individual Accessibility Needs. Hab das Ganze auch mal auf Deutsch versucht, mit einem Namen zu versehen. Da habe ich übersetzt, reagiert auf individuelle Zugänglichkeitsbedürfnisse. Da habe es abgekürzt, REITS. Bevor ich in die Details von Ryan gehe, möchte ich erstmal zeigen, wie eine Webseite, die mit Ryan umgesetzt wird, aussehen kann. Vorab, eine gut gemachte, barrierefreie Webseite muss mitnichten aussehen, als wäre sie barrierefrei. Sie sieht normal aus. Ich habe hier schematisch dargestellt einen Header, der wieder den Farbverlauf von Türkis nach Lila in relativ hell enthält. Da steht Company-Name und Claim, Beschreibung der Company, der Firma. Ich habe ein Klappmenü, mit dem ich ein Menü öffnen kann. Da ist auch kein Burger-Icon, sondern explizit eben steht dort Menü öffnen. Denn auch wenn das Burger-Icon für viele funktioniert, komplett barrierefrei ist es zum Beispiel nicht. Unter dem Header befindet sich eine Headline, eine Überschrift 1. Dann folgt ein Text mit einem relativ hohen Zeilenabstand. Der Text ist in dunkelgrau gesetzt, die Headline in einem Blauton. Ein Teil des Textes ist selektiert. Er ist dafür mit einem hellen lila Ton, der sich auch schon im Header wiederfindet, hinterlegt. Dann kommt eine unstrukturierte, eine unordered List, wo sich mehrere Links befinden. Und zwar ein Link, um ein PDF herunterzuladen, beziehungsweise ein Link auf ein PDF mit Hover. Und dann kommt noch ein externer Link, der schon besucht wurde. Ganz unten, der letzte Link, der hat derzeit einen Fokus und ist entsprechend mit einer Outline versehen, die ich hier für dieses Design gepunktet habe. Darunter folgen zwei Klappmenüs, und zwar einmal im normalen Status, da ist es bei mir blau geraten in dem Design, und wenn ich mit der Maus drüber bin, ist es in dem hellen Lila. Darunter kommt noch eine Box, die zwar wesentlich dunkler ist als der Seitenhintergrund, der hier weiß ist, auf der allerdings die dunkle Schrift nach wie vor gut lesbar ist. Die Box hat kleines CSS-Gimmick. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre unten rechts eine Ecke umgeklappt, wie so ein kleines Eselsohr, was man von Papier kennt. Ja, so sieht eine normale Website aus. Und so sieht sie auch normal aus. Was ist der Unterschied? Wer es gesehen hat, wird feststellen, hier ist die Schrift heller. Bei dieser Version ist die Schrift dunkler und hat einen höheren Kontrast zum Hintergrund. Die Seite sieht aber auch normal aus, wenn sie so aussieht. Jetzt sind die Schriften, die nicht verlinkt sind, alle schwarz. Die selektierte Schrift hat eine dunkellila Hinterlegung und weiße Schrift. Von unserem Farbverlauf ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Dafür hat das Logo, was hier exemplarisch einfach nur als türkiser Punkt mit dunkler Outline dargestellt wurde, nach wie vor die gleiche Farbe. Sämtliche Links und auch die Icons zu den Links sind blau, alle im gleichen Blau. Der Header hat jetzt eine Linie nach unten, um ihn vom Rest visuell abzuheben. Und die Klappmenüs haben eine Outline. Auch die spezielle Box mit den Sonderinformationen hat eine Outline. Und diese abgeknickte Ecke, das Eselsohr, ist verschwunden. Die Seite sieht aber auch normal aus, wenn sie so dargestellt wird. Jetzt haben wir nach wie vor das, was wir eben hatten, dass alle Links die gleiche Farbe haben. Lediglich das, was den Fokus hat, hat die gleiche Farbe wie die Selektion. Jetzt ist allerdings die Hintergrundfarbe schwarz und die Schriftfarbe weiß. Und Links werden in knallgelb dargestellt. Die Website ist mit Ryan aber auch so normal dargestellt. Jetzt haben wir nach wie vor eine dunkle Hintergrundfarbe, aber ein sehr, sehr dunkles Blau-Lila. Wir haben eine Headline wieder in Blau, aber in einem sehr hellen Blau. Der Fließtext ist weiß, genauso wie der Name der Firma und der Claim darunter, genauso wie die Schrift im Menü öffnen. Und wir haben jetzt wieder unterschiedliche Farben für den Link, der ein Hover hat, für den, der normal ist ohne Hover, für den, der schon besucht ist. Und auch hier haben wir wieder eine Fokusfarbe. Wir haben jetzt einen Farbverlauf im Hintergrund, links grün und rechts lila, aber das wesentlich dunkler, so dunkel, dass weiße Schrift gut darauf zu lesen ist. Und unsere spezielle Box hat wieder ihr Eselsohr. Allerdings ist sie diesmal dunkellila, und das Eselsohr ist hellblau. Die Webseite mit Ryan sieht aber auch so normal aus. Was hat sich jetzt geändert? Jetzt ist ein klitzekleines bisschen die Textfarbe wieder anders. Der Text ist nicht mehr rein weiß, sondern in einem hellen Grauton. So kann es auch sein, in einem etwas dunkleren Grauton und mit etwas zurückgenommenen Hinterlegungsfarbungen bei dem Klappmenü und der speziellen Box. Das heißt, hier ist vom Header einmal abgesehen, auch um den Kontrast zu zeigen, wesentlich geringerer Kontrast auf der Seite. Es kann aber auch sein, dass unsere Website ganz normal aussieht, wenn sie so aussieht. Und jetzt ist alles nur noch schwarz-weiß. Beziehungsweise nicht schwarz-weiß, sondern in Graustufen. Denn es ist natürlich möglich, dass eine Person unsere Website auf ihrem E-Reader oder ihrem E-Book anschaut und dort entsprechend gar kein Farbdisplay vorhanden ist. Auch das ist übrigens ein Use Case, für den es sehr gut ist, wenn eine Website recht wenig Bytes hat geladen werden müssen, sondern sehr schlank und schnell ist. Das wäre jetzt die Variante, wenn dort ein Dark Mode eingestellt ist. Mit dem Light Mode sieht es entsprechend so aus. Das heißt, alles, was ich vorher an Farben hatte, um das Auge zu lenken, ist jetzt plötzlich weg. Jetzt sehen wir auf einmal nicht mehr unten die Sonderbox mit dem Eselsohr, sondern die Abstände zwischen den Links haben sich vergrößert und auch die Klickflächen für das Klappmenü sind größer geworden. Jetzt ist auf einmal die Schrift riesig groß, die vom Fließtext und vom Header noch größer als die vom Menü öffnen und vom Company-Name. Und abgesehen davon, dass die ersten drei Wörter vom Fließtext zu sehen sind, ist alles, was vorher noch an Inhalt da war, nicht mehr zu sehen. Umgekehrt kann die Website auch so ganz normal aussehen, nämlich mit sehr, sehr kleiner Schrift. Die Icons, die bei den Links noch unterstützen sollen, um darzustellen, hier geht es zu einem Dokument, hier geht es zu einem Download, hier geht es zu einem externen Link, die sind alle mitgeschrumpft. Einmal zurück zur Metapher mit dem Accessibility Burger. HTML ist in diesem Konstrukt sozusagen die Karte, die Menükarte, die ganz grundsätzlich sagt, hier gibt's einen Burger. Und das CSS, das ist für die Sonderwünsche zuständig, wie genau denn dieser Burger daherkommt. So, diese Grafik kennen wir schon. Das ist nochmal der Accessibility Burger, den ich eben schon gezeigt habe. Denn jetzt im nächsten Schritt möchte ich auf die einzelnen Möglichkeiten und Notwendigkeiten eingehen. Und zwar auf die CSS-Einheiten, die User Preferences und die Media Queries. Zur Funktionsweise der Media Queries. Da ist es so, dass zunächst erstmal generell im CSS-Dokument beschrieben wird, denn CSS ist eine reine Beschreibungssprache, dass zum Beispiel der Body einen weißen Hintergrund haben soll. Dann kommt die Änderung für ein bestimmtes Media Query. Die Syntax ist add media, Klammer auf, media query, Doppelpunkt, value. Beispiel, wenn ich jetzt nicht unbedingt das Media Query, sondern eigentlich ist das User Preference Feature. Add Media prefers color scheme, Doppelpunkt dark dort stehen habe. Das heißt, die Person bevorzugt einen dunklen Hintergrund. Dann könnte ich im Body notieren, dass der Background schwarz sein soll. Schauen wir uns die Media Queries jetzt mal näher an. Grundsätzlich gibt es da nämlich viel mehr, als derzeit im responsiven Webdesign verwendet wird. Das zuerst genannte Viewport-Charakteristikum ist die Width. Der Breite des Bildschirms basiert ganz viel das responsive Webdesign. Darum ist es hier nicht nur gelb hinterlegt, sondern auch noch mit einer Outline dargestellt. Das zweite ist die Höhe. Nummer 3 ist das Aspect Ratio. Da geht es um das Seitenverhältnis, also wie Breite und Höhe zueinander stehen. Gängigstes, bekanntestes ist 16:9, was ein Seitenverhältnis von Videos beschreibt. Das vierte ist die Orientation, die Ausrichtung des Bildschirms. Dann gibt es vier Viewport-Charakteristiken, mit denen ich noch gar nicht gearbeitet habe, nämlich Overflow Block und Overflow Inline. Da geht es darum, ob am Ende einer Seite sozusagen, wenn man gescrollt hat, ob dann eine nächste Seite geblättert wird oder entsprechend es einfach weiter scrollt, wie es im Web der Fall ist. Dann die siebte Variante ist der Horizontal Viewport Segments und Vertical Viewport Segments. Da geht es darum, dass bestimmte Geräte mehrere Bildschirme nebeneinander haben können, die entweder zusammen oder getrennt voneinander betrachtet werden können. Und das letzte der Viewport-Charakteristika ist Display Mode. Das habe ich hier in hellblau hinterlegt und nicht in gelb wie die anderen, weil es hier seltener zum Einsatz kommt und auch leider nicht so einsetzbar ist, wie ich es mir wünschen würde. Schauen wir nochmal an mit der Breite. Das kennen wir schon, das Bild, nämlich, dass sich die Webseite an die Breite des Fensters vom Browser anpasst. Hier steht ganz deutlich noch Ausrufezeichen gleich Bildschirm. Es ist nämlich genau so, dass es eben nicht die Bildschirmbreite ist. Das gab es eine Zeit lang auch. Das ist allerdings relativ schnell entfernt worden. Es ist also nicht mehr möglich festzustellen, wie groß der Bildschirm insgesamt ist, sondern nur, wie groß auf dem Bildschirm der Browser ist. Bei der Höhe ist es so, dass wir sie auch abfragen können. Und da ist es mir in erster Linie wichtig, darauf hinzuweisen, wenn zum Beispiel der Header und der Footer in der einen Bildschirmgröße fixiert wird, dann ist es sinnvoll zu sagen, ab welcher Mindesthöhe das der Fall sein soll. Denn wenn ich einen Header und Footer mobil beide fixiere, verschwende ich sehr viel von meinem Real Estate, von meinem tatsächlich verfügbaren Platz auf dem Bildschirm. Es ist also sehr wichtig, dass ich das im Idealfall sage, dass es erst ab einer gewissen Höhe überhaupt der Fall sein soll. Manchmal kann es reichen, das an die Breite zu binden, aber dann muss man da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und ganz besonders wichtig ist es, das zu berücksichtigen, dass auf Formularseiten mobil Header und Footer nicht fixiert werden, denn sonst kann es je nach Betriebssystem sein, dass ich vom Formular nichts mehr sehe, wenn ich es einem ausfüllen möchte, weil dann die Tastatur Header und Footer so zusammenzieht, dass das Eingabefeld nicht mehr zugänglich ist. Schon erwähnt, Orientation, Portrait and Landscape kann ich auch nutzen. Und da ist tatsächlich nochmal der Hinweis, es sind oft nur wenige kleine Änderungen, die vorgenommen werden müssen. Aber es kann sich sehr lohnen, eine Website auch nochmal im Querformat mobil zu betrachten und zwei, drei kleine Änderungen vorzunehmen, die dazu führen, dass Menschen, die zum Beispiel ihr Smartphone im Querformat an ihrem Bett oder auch an ihrem Rollstuhl befestigt haben, es auch im Querformat optimal nutzen können. Display Mode habe ich schon erwähnt, ist nicht so toll einsetzbar, wie ich es gerne hätte. Der Display Mode Browser sagt, das ist jetzt im Browser und ich habe die volle Bedienmöglichkeit des Browsers zur Verfügung. Das geht grundsätzlich nur auf Desktop-Geräten. Das hat auch damit zu tun, dass mobile Geräte, die natürlich Apps haben, so ein bisschen anfälliger sind für Phishing, was das betrifft. Denn wenn ich abfrage oder wenn ich sogar auch so einrichte, dass eine Webseite im Fullscreen geöffnet wird, dann kann ich nämlich die Bedienelemente von einer App nachbauen und kann im Browser so tun, als wäre ich diese eine Banking-App und könnte so entsprechend die Daten von den Menschen speichern und missbrauchen. Auf Desktop-Computern ist es in manchen Browsern so, dass wenn ich es in den Fullscreen stelle, speziell im Chrome und Firefox, dann verschwinden die Vor- und Zurück-Button und dann verschwindet auch meine URL-Leiste, die Adresszeile. In anderen Browsern, in denen ich es getestet habe, waren die nach wie vor sichtbar. Es ist auf der einen Seite ganz schön, dass sie da verschwinden. Auf der anderen Seite ist natürlich, also ich kann es dann wie zum Beispiel meine Bibliothek machen, dass ich die Bibliothekswebseite Fullscreen zur Verfügung stelle in den Bibliotheksräumen und die Menschen können dann diese Webseite nutzen, um das Bibliotheksverzeichnis zu durchsuchen, können aber nicht nach Herzenslust durch die Gegend surfen und was dazu führen könnte, dass die nächste Person zum Beispiel die Webseite nicht wiederfindet. Nun ist es aber so, dass wenn ich den Vor- und Rück- oder vor allem den Zurück-Button nicht habe, wäre es durchaus schön und sinnvoll zu sagen, okay, ich ersetze den jetzt in meinem Interface, ich bringe den damit rein, löse das mit JavaScript History Back und biete das immer an. Das wäre durchaus ein Einsatzszenario, was man sich hier anschauen kann. Rein theoretisch gibt es dafür noch ein anderes Media Query, gehe ich später nochmal drauf ein, aber das ist leider gar nicht umgesetzt worden. Die nächste Kategorie ist die Bildschirmqualität. Die spielen nicht so eine große Rolle. Ich fange mal hinten an. Der fünfte Eintrag, den es da gibt, ist das Environment Blending. Das ist theoretisch dafür gedacht, wenn zum Beispiel Head-Up-Displays, sogenannte HUDs, in Autos mit einem Browser versehen wären, was sie nicht sind aus Sicherheitsgründen, könnte hier eingestellt werden, ob schwarz transparent sein soll oder weiß. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, darauf einzugehen, ob ein Display generell das einmal gerenderte aktualisieren, also updaten kann. Der dritte Punkt, der hier ist, ist das Grid. Grid steht für Raster. Es gab früher Handys, damals hießen sie noch Handys und nicht Smartphones. 2004 hatte ich ein solches Gerät in der Hand. Da war ein Raster auf dem Display allem zugrunde liegend. Es war nur möglich, alle 14 Punkte überhaupt ein Element zu platzieren. Das heißt, eine Trennlinie dort reinzulegen, hat aus zusätzlich dazu geführt, dass ich eine komplette Leerzeile hatte, bevor ich zum Beispiel ein Bild platzieren konnte. Das ist sehr, sehr outdated. Ich habe danach nie wieder ein Gerät mit einem solchen Profil in die Finger gekriegt. Scan habe ich ja auch durchgestrichen. Und zwar ist das letztlich eigentlich die Unterscheidung zwischen der Technologie, die Fernseher verwenden, dass sie Zeile für Zeile das Bild aufbauen. Auch das ist auf den Computerdisplays nicht mehr relevant. Und soweit ich weiß, inzwischen auch bei den digitalen Fernsehern nicht mehr. Was aber hier wirklich spannend ist, ist nochmal die Resolution, die Auflösung. Und zwar kann ich da CSS daraufhin einbinden und verändern, wie groß die Seite letztlich gezoomt ist. Wenn ich zum Beispiel weiß, wie breit das Browserfenster ist und dann kann ich natürlich das Ganze schon responsiv machen. Und wenn ich jetzt aber weiß, die Person hat eine recht hohe Device-Pixel-Ratio, das beschreibt, wie viele Pixel vom Gerät ein CSS-Pixel sind, dann habe ich hier eine Möglichkeit zu sagen, okay, das sind zwar nur in dem linken Beispiel 288 CSS-Pixel, aber es ist eine sehr hohe Device-Pixel-Ratio von 10. Dann kann ich rausfinden letztlich, ob die Person auf einem großen Display surft mit einer hohen Device-Pixel-Ratio oder wenn es umgekehrt ist, wenn die wenn es sehr viele CSS-Pixel gibt, hier ein Beispiel rechts, wenn ich auf meinem 1440x900-Pixel-Monitor entsprechend die Seite sehr, sehr klein gemacht habe, nur auf ein Viertel der normalen Größe, hat mein Monitor nämlich 5760 Pixel, aber eine Device-Pixel-Ratio von 0,5. Das heißt, damit kann ich auch sehr schön spielen, gucken, dass ich bestimmte Anpassungen vornehme. Der nächste Punkt sind die Color Media Features. Da geht es um die Farbmenge. Da könnte ich sagen, dass zum Beispiel Bilder anders dargestellt werden sollen, wenn ich nur 2 oder 3 Bit pro Farbkanal zur Verfügung habe. Inzwischen ist diese Geräteklasse doch relativ selten, wobei der ein oder andere Screenreader, der jetzt Farbe abdeckt, derzeit auf einem ähnlichen Stand ist. Letztlich wiederholt sich da immer noch mal so einiges von früher, sodass man auch vor vielen Jahren gelerntes Handwerkszeug dort noch mal aus der Tasche holen kann. Was ich allerdings wirklich sehr lange nicht gesehen habe, ist, was in dem zweiten Punkt hier ist, nämlich Color Index, dass nämlich wirklich bestimmte Geräte nur zum Beispiel 256 Farben zur Verfügung haben. Das war früher auf alten Windows-Geräten so, da haben wir GIFs zum Beispiel für Webfarben abgespeichert. Das sah dann teilweise schon sehr strange aus und wer sich daran erinnert, als oder generell diese gesamte Disziplin der animierten GIFs, da sieht man das manchmal noch, dass die Farben sehr eigenartig sind und eben gedizzert sind. Das heißt nichts anderes als, sie sind sozusagen so verschränkt worden, miteinander ausgetauscht und durcheinander gewürfelt, dass insgesamt eine andere Farbanmutung entsteht. Den dritten Punkt finde ich wichtig und spannend, wie gesagt, das sind die Monochrom-Displays. Bei Color Gamut geht es darum, dass Displays unterschiedliche Gradationskurven haben können. Das wird sehr, sehr speziell und das ist ein Feld, was ich, um das ich selbst einen großen Bogen mache, denn so genau ist meine Farbwahrnehmung gar nicht, um Bilder für solche Fälle explizit anpassen zu können. Der nächste Punkt ist Dynamic Range. Da geht es darum, dass Bildschirme quasi einen durchschnittlichen, guten Farbumfang und Kontrastumfang und Helligkeit haben können. Und es gibt aber auch Geräte, die das alles nochmal in extra brillant und Hochkontrast und sehr bunt haben können. Diese Geräte kann man damit abfangen. Der letzte Punkt, Inverted Colors, da ist schon links zu sehen, da habe ich von Monochrom und Dynamic Range mal geschaut. Laut der Webseite caniuse.com sind die in Deutschland sehr gut unterstützt, nämlich mit 95% bzw. 98% der Browser, die hier zum Einsatz kommen. Inverted Colors ist hingegen nur bei 20,5% Unterstützung. Das liegt daran, dass es nur von Safari generell unterstützt wird. Wenn ich jetzt Unterscheidung machen möchte zwischen monochromen Schwarz-Weiß-Displays und Farbdisplays, kann ich das auf CSS-Ebene machen, indem ich sage, wenn ein Bildschirm monochrom 8 ist, dann hat er 256 Graustufen und dann kann ich Farben, Formen etc. im CSS dafür anpassen. Monochrom 0 wäre entsprechend ein Farbdisplay, ohne dass ich mehr über diese Farben, die das Display kann, Bescheid weiß. Ich habe auf der linken Seite einen Regenbogen-Farbverlauf schräg dargestellt. Der ist sehr, sehr quietschebunt und rechts daneben sehen wir, dass Monochrom davon eigentlich nur noch sehr wenige Graustufen, Grautöne überhaupt übrig bleiben. Ich habe tatsächlich nach einem Gerät oder nach einer Software geschaut, mit der ich das, was auf den Bildschirmen tatsächlich zu sehen ist, nämlich dass teilweise diese Graustufen auch bei Farbverläufen zum Beispiel zu Brüchen führen, dass auf einmal so Farbsprünge sind und es gar nicht so ein smoother Farbverlauf ist, sondern eben mehr so blöckchenweise. Aber tatsächlich wurde das in meiner Software gar nicht mehr unterstützt. Darum ist das hier nicht ganz 100% reliable, sieht nicht ganz genauso aus wie auf einem solchen Gerät. Auf diesem Screen sind noch weitere Sachen zu sehen. Zum einen habe ich da eben nochmal erwähnt, Bilder würde ich in Graustufen anbieten, extra für solche Geräte mit einem Dizzer. Denn der Dizzer, also nicht Dizzern, ist das, was meine Software gar nicht mehr kann. Wie gesagt, der Dizzer, der wirbelt nach verschiedenen Mustern diese verschiedenen Farben, die zur Verfügung gestellt werden durch den Export, durcheinander und erzeugt letztlich visuell bessere Ergebnisse. Was aber hier auch noch zu sehen ist, ist, dass ich links eine Ampel abgebildet habe, beziehungsweise drei Kreise und drei Quadrate, die jeweils oben rot, in der Mitte gelb und unten grün sind. Auf der rechten Seite sehen wir, dass davon in Schwarz-Weiß nur noch sehr dunkel, relativ hell und mitteldunkel übrig bleiben. Das heißt, wenn ich nur diese Graustufen habe und wahrscheinlich gerade nur einen dieser Werte sehe, dann weiß ich überhaupt nicht, ist es jetzt rot, gelb oder grün. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob ich selbst eine Farbsehschwäche habe oder nicht. Es ist also immer besser, wenn generell Farben eingesetzt werden sollen, um einen Status wieder zu geben, rot wie Achtung oder Error, gelb wie oh und grün wie hey, alles gut. Bitte kombiniert das immer mit der Form, immer mit einer zusätzlichen Informationsebene. Hier habe ich das Dreieck für rot gewählt. Das kennen wir von Straßenschildern, die entsprechend warnen. Achtung, da vorne ist die Vorfahrt geändert zum Beispiel. Das Gelb, gut, das kommt ja gedreht als Raute auf einer Vorfahrtsstraße zum Einsatz. Und grün dann entsprechend als Kreis, als hier ist alles okay. Natürlich ist das nur für Menschen, die überhaupt sehen können, aber eben zum Beispiel nicht die Farben. Ganz wichtig ist noch zu ergänzen, dass ein solcher Status natürlich auch für Screenreader-Nutzende vorgelesen werden muss. Da gibt es verschiedene Methoden, das einzubinden. Gibt nur leider, wie so oft, nicht nur die eine, die für alle verschiedenen Varianten zählt. Nochmal den Bildschirm von vorhin. Hier, das wäre unser Beispieldesign für Monochrom Light Mode und für Monochrom Dark Mode. Jetzt ist hier natürlich auch einfach generell zu gucken, vielleicht lohnt es sich zu sagen, wenn ich ein Monochrom-Display habe, dass ich die Farben dahinter doch nochmal ein bisschen schärfen muss. Aber auch hier kann natürlich zusätzlich sein, dass die Person, die dieses Display nutzt, vielleicht mehr oder weniger Kontrast haben möchte. Wie gesagt, Dynamic Range beschreibt etwas, was generell mehr Kontrast, mehr Farbumfang anbietet als andere Displays. Da kann es sinnvoll sein, zu überlegen, ob man das generelle Kontrastverhältnis, was Schwarz auf Weiß normalerweise mit 21:1 hat, nochmal etwas runterregelt, aber natürlich nur, wenn die Person auch Prefers Contrast Less eingeschaltet hat. Denn es kann natürlich sein, dass es nicht nur quasi aus Gründen der, guck mal, wie toll mein Display ist, gewählt worden ist, sondern es kann natürlich auch sein, dass alle anderen Kontraste, alle anderen Smartphones zu wenig Kontrast aufgeboten haben, damit es für die Person gut lesbar ist. An der Stelle rechts habe ich nochmal das Minimum für Level dreifach A genannt. Das wäre ein Kontrastverhältnis von 7:1. Und für Doppel-A würde eigentlich, das ist hier der gleiche Grauton, allerdings eben auf dem Hellblau und nicht auf Weiß platziert, ein Kontrastverhältnis von 3:1 ausreichen, wenn die Schrift größer als 18 Pixel, Punkt bzw. 24 Pixel ist. Da möchte ich allerdings schon mal darauf hinweisen, dass wir natürlich die Schriftgröße auch variabel nutzen sollten, weil nicht für jede Person die Schriftgröße 24 Pixel gut lesbar ist. Das ist auch der Grund, neben der Geschichte, dass letztlich gerade die Smartphone-Displays oft runterreguliert werden, um Akku zu sparen und auch immer in sehr unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden oder in sehr unterschiedlichen Umgebungen verwendet werden und mitnichten die ganze Zeit wie ein Desktop-PC im korrekten Winkel zum Bürofenster mit der optimalen Ausleuchtung platziert sind. Das ist letztlich der Grund, weshalb ich eigentlich das Kontrastverhältnis 7:1 nur unterschreite, wenn ich prefers contrast less habe. Kleiner Exkurs in die Geschichte, ich habe neulich nachgeschaut. Tatsächlich ist diese Empfehlung für das Kontrastverhältnis 3:1 von 2008. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wann sich denn letztlich das mobile Internet durchgesetzt hat. Ich würde mal grob sagen 2012 oder 2013. Das heißt, diese Empfehlung ist älter als unsere heutige Realität. Der letzte Punkt aus dieser Gruppe sind die Inverted Colors. Da hatte ich schon erwähnt, dass es nur bei Safari der Fall ist. Und da geht es nämlich genau darum, dass wenn der generierte Dark Mode Bilder auch invertiert und nicht gut darstellt, dass ich dann mit diesem Media Query die Möglichkeit habe, zum Beispiel Bilder mit einem Filter wieder zurück zu invertieren. Das heißt, ich kann mit der richtigen Kombination von Media Queries sagen, wenn dieser Bildschirm oder wenn hier die Einstellung vorgenommen wurde, dass Farben invertiert werden, dann lasse ich das bei allen Sachen zu, außer bei Bildern. Oder ich mache es noch gleich besser so, dass ich dann sage, okay, wenn dort invertiert eingestellt wurde, aber kein Dark Mode, dann gehe ich durchaus davon aus, dass der Dark Mode nicht gefunden worden ist und zeige den Dark Mode, den ich gestaltet habe, in diesem Fall an. In den Interaction Media Features geht es darum zu unterscheiden, ob mit einem feinen oder einem groben Eingabegerät Daten eingegeben werden bzw. Links selektiert werden. Da haben wir in erster Linie den Pointer und den Hover. Und dann haben wir noch eine Unterscheidung, nämlich Any Pointer und Any Hover. Der große Unterschied ist, dass Pointer und Hover nur die primäre Eingabemethode berücksichtigen. Während AnyPointer und AnyHover grundsätzlich auch nochmal gucken, kann ich denn hier auf dem individuellen Setup gerade komplett nur mit der Maus oder ist da ein Touch-Display, dann habe ich AnyPointer Calls, um das Touch-Display anzusprechen. Und dann gibt es noch die NAV-Controls. Ja, die AnyPointer-Geschichte ist, wie gesagt, für die Präzision der Eingabe. Auch da gibt es inzwischen WCAG-Kriterien, und zwar 2.5.5 und 2.5.8. Schon allein, dass die 2.5.5 eine niedrigere Zahl ist als die 2.5.8, gibt uns einen Hinweis darauf, dass die beiden nicht zur gleichen Zeit entstanden sind. Tatsächlich gibt es die Anforderung, dass klickbare Flächen mindestens 44 mal 44 CS-Pixel sein sollen. In der WCAG bedeutend länger als die ganz neu diesen Sommer eingeführte Mindestgröße für Links auf Geräten, die mit der Maus navigiert werden. Und das sind 24 mal 24 Pixel. Das ist immer noch relativ klein, wenn man bedenkt, dass Geräte, die vorwiegend mit der Maus navigiert werden, inzwischen recht große Displays haben. Und entsprechend habe ich auch recht lange Wege teilweise, um mit der Maus zu einem Link zu gelangen, den ich selektieren möchte. Und da gibt es tatsächlich Berechnungen zu, wie groß eigentlich ein solcher Link sein müsste, wenn entsprechend mein Weg dorthin recht weit ist. Und das Ganze nochmal in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, mit der ich den Mauszeiger bewege. Das sind Daten, die ich inzwischen meinen StudentInnen sage, dass sie sich die in ihrem persönlichen kleinen 1x1 dieses Faches aufschreiben sollen. Denn natürlich sind das die Sachen, die tatsächlich am häufigsten ignoriert bzw. vergessen werden. Das Ganze ist dann genau das, was ich vorhin schon gezeigt habe, nämlich, dass nicht nur die Linkgröße sich teilweise ändern muss, sondern vor allem gerade bei Listen mit mehreren Links auch die Abstände dazwischen. Und zwar ist es so, dass wir auf der einen Seite die Möglichkeit haben, diese Linkflächen tatsächlich mit CSS zu vergrößern, indem wir eine unsichtbare Fläche oben drüber legen, die die gesamte Breite und Höhe von diesem Bereich auskleiden sozusagen. Und dann kann ich nämlich auch so ein bisschen dazwischen klicken und muss nicht ganz genau diesen Bereich von der Schrift erwischen. Und hier auf der linken Seite gezeigt mit der Maus, das Feine, das ist ganz wunderbar dann mit der Maus zu erreichen. Das sind diese 24 Pixel und rechts die 44 Pixel. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn ich als Person mit einem Tremor oder mit einer Spastik zum Beispiel meine Bewegungen nicht ruhig und kontrolliert ausführen kann, dann kann es auch sein, dass diese 24 Pixel mit der Maus zum Beispiel nicht ausreichen. Da wäre zum Beispiel ein fantastischer Einsatz für ein JavaScript, das guckt, wenn die Mausbewegung sehr hektisch ist, dass dann entsprechend die Klickfläche von links vergrößert wird. Bei dem AnyHover geht es darum, ob, wenn ich über ein Gerät, also über einen Link gehe mit einer Maus, dass ich dann die Möglichkeit habe, diesen Link optisch zu verändern. Bei Touch-Displays mit dem Finger geht das nicht, auch wenn manche Touch-Displays sozusagen diesen Hover-Status, nachdem ich gedrückt habe, aktivieren. Dann nochmal der Hinweis, auch wenn es ein bisschen out ist, nutzt diesen Hover-Status grundsätzlich, um anzuzeigen, dass hier ist was, da passiert was. Es kann auf der einen Seite natürlich durch einen Farbunterschied sein, der im Idealfall nicht nur die Farbe, sondern auch den Kontrast betrifft, zumindest in gewissen Rahmen. Macht nicht, was ich hier gemacht habe, weil ich meinen Handcursor nicht gefunden habe. Also seht zu, dass auch auf klickbaren Elementen sich der Cursor ändert und diese kleine Hand erscheint. Und was auch noch ganz wichtig für die Barrierefreiheit ist, auch wenn es nicht so wunderlich hübsch ist, für Links im Text, bitte nutzt die Unterstreichung, deaktiviert sie nicht, genauso wenig, deaktiviert bitte nicht den Outline für den Fokus. Video, Prefix-Features und Scripting haben kaum Unterstützung, entsprechend lasse ich sie hier aus. Nochmal zusammengefasst, welche Media Queries für Ryan relevant sind. Grundsätzlich referenzieren sie die genutzte Hardware. Wir können auf die Breite, die Höhe, die Bildschirmausrichtung und ob es Fullscreen oder mit den entsprechenden Interaktionselementen dargestellt wird, eingehen. Wir können anhand der Resolution in Kombination mit der WIS herausfinden, wie weit reingezoomt wurde. Und wir können auch gucken, dass wir mit dem Media Query Monochrom Bilder und Farben anpassen für Geräte, die keine Farben unterstützen. Wir können im Gegenzug auch gucken, was wir mit den Geräten machen, die einen sehr hohen Farbumfang haben. Dann haben wir noch die Möglichkeit, mit Interaction darauf einzugehen, was mit der Größe von Links und Buttons je nach Pointer passieren soll und auch, wie wir mit dem Hover umgehen. Da allerdings würde ich tatsächlich primär immer so tun, als hätte ich einen Hover zur Verfügung. Dann gibt es noch NAV-Controls, das habe ich hier durchgestrichen. Das wäre im Idealfall in Kombination mit dem Display-Mode, dass ich dann entsprechend sagen könnte, okay, wenn gerade keine Back-Buttons vom Browser wirklich angezeigt werden, und ich meine nicht damit, dass sie wie auf Android-Geräten über die Hardware verfügbar sind, denn wenn ich zum Beispiel mit einer Mundmaus per Bluetooth verbunden bin, dann kann ich den Hardware-Button nicht klicken. Dann sollte eigentlich der Back-Button drinnen sein. Jetzt ist es aber so, dass diese gesamten Media Queries eigentlich nur wenig Hinweise auf die Nutzung geben. Ich weiß, auf welchem Gerät sich die Person befindet oder kann es erahnen und wie das Gerät gedreht ist. Mit diesen Media Queries habe ich trotzdem die Besonderheiten der Hardware schon recht gut ausgenutzt, um meine Website an bestimmte Besonderheiten anpassen zu können, die über das responsive Webdesign hinausgehen. Kommen wir zur zweiten Schicht bei unserem Accessibility Burger, und zwar dem Betriebssystem. Dafür sind die User Preference Features relevant. Da gibt es 6, von denen allerdings sich nur 5 überhaupt nutzen lassen. Denn der 6. Punkt, Prefers Reduced Data, wurde bisher noch von keinem Browser implementiert. Entsprechend kann ich nicht anhand der Präferenz der Nutzenden sagen, okay, diese Person möchte weniger Daten laden, entsprechend erhält sie die Standardschrift und keinen Webfont. Schauen wir sie Punkt für Punkt an. Und zwar, Prefers Reduced Motion. Da geht es darum, dass Nutzende teilweise eben von Animationen stark abgelenkt werden, die Webseite zum Beispiel gar nicht nutzen können, weil sie nur mühsam überhaupt die Schrift entziffern können, weil ihre Augen vielleicht nicht sonderlich gut stabil haltbar sind und die ganze Zeit eine leichte Bewegung drin haben und sie es schwer haben, überhaupt zu fokussieren. Es kann auch sein, dass ihnen schlecht wird durch die Animation oder wenn die Animation gar zu hektisch ist und es zu flackern kommt, dann ist natürlich tatsächlich auch die Gefahr da, dass Menschen Anfälle bekommen und dann tatsächlich behandelt werden müssen. Ich habe als Nutzerin die Möglichkeit, in meinem Betriebssystem zu sagen, bei den Bedienungshilfen, dass ich reduzierte Animationen bevorzuge. Und ich habe das natürlich testweise gemacht und siehe da, es ist leider sehr, sehr selten, dass darauf Rücksicht genommen wird. Dabei ist es speziell mit CSS sehr, sehr einfach. Ich kann einfach sagen, dass Prefers Reduced Motion, No Preference, dann unter diesem Media Query die Animation überhaupt gestartet werden soll. Nur ein einziges Mal habe ich den gegenteiligen negativen Effekt gesehen. Da war es nämlich so, dass ich das reduziert hatte und auf einer Webseite Animationen nur dann abgespielt wurden, wenn ich sie selbst gestartet habe. Allerdings war es da so, dass die Animation auch nicht gestartet werden konnte, wenn ich Reduced Motion aktiviert hatte. Kleines Beispiel für eine Oktopus in einer Flasche, den ich für meine StudentInnen für SVG-Animationen erstellt habe. Diese Animation basiert rein auf CSS und auf der linken Version ist angedeutet, dass, wenn animiert werden darf, diese Arme, die aus der Flasche unten rausgucken, sich ausbreiten und zusammenziehen. Und wenn entsprechend das unterbunden werden sollte, dann ist einfach nur die ausgebreitete Version sichtbar. Nächster Punkt, Prefers Reduce Transparency. Da geht es darum, dass es für manche Menschen schwer ist, den Fokus zu halten, wenn sie halbtransparente Flächen haben, durch die Hintergründe und vor allem Text im Hintergrund sichtbar sind. Da ist es so, wenn ich No Preference sage, dann kann natürlich sehr gerne die Opacity runtergesetzt werden oder auch mit RGBA-Werten, also mit Alpha-Transparenzen, gearbeitet werden. Das ist so ein bisschen, wie wir früher mit Modernizer oder inzwischen mit Add Support arbeiten, dass wir sagen, nur in dem Fall, wo der Browser das unterstützt, soll jetzt diese CSS-Regel gelten, nur dass wir jetzt nicht auf den Browser gucken, nicht auf die Technik, sondern auf den Menschen, der diese Technik nutzt. Wenn ich aber Reduce gesagt habe, dann möchte ich wirklich keine transparenten Flächen im Design sehen. Tatsächlich ist mir, ich zeige erstmal, wie es aussehen soll, auf der linken Seite ist ein Pop-up, ein Overlay, zum Beispiel für den Cookie-Banner und der Text, der vorher mit hohem Kontrast dahinter sichtbar war, der ist jetzt gerade ausgeblendet, ausgegraut sozusagen, weil eine andere Fläche noch darüber liegt, die halb transparent ist. Das kann natürlich dazu führen, dass es unschön ist, das zu benutzen. Schöner wäre es, wenn ich das Overlay, was hoffentlich auch für Screenreader-Nutzende richtig ausgezeichnet wurde, dass sie auch mitbekommen, dass dort sich was geändert hat und dort etwas ist, mit dem sie interagieren müssen, gleichzeitig den Text nicht mehr darstellt, der dahinter liegt. Da möchte ich dazu plädieren, es nicht so zu machen, wie ich es jetzt ein paar Mal gesehen habe, dass dann der Bereich darum einfach nur grau ist. Das sieht zum einen sehr unschön aus. Man hat dann das Gefühl, eigentlich gar nicht mehr auf der Webseite zu sein, sondern eher auf irgendeiner anderen Seite per Klick auf einen Werbebanner zum Beispiel gelandet zu sein. An dem Punkt muss ich natürlich darauf eingehen, dass Werbung aktuell so quasi das Schlimmste für Barrierefreiheit überhaupt ist. Denn zum einen sind die ganzen Grafiken selten mit einem Alt-Tag versehen. Dann ist Werbung oft stark animiert, um die Aufmerksamkeit der Nutzenden auf sich zu ziehen. Und zu guter Letzt sind die Seiten, die beworben werden, nur seltenst barrierefrei. Also da kann ich jeden verstehen, der sich entsprechend einen Adblocker installiert. Nächster Punkt, prefers Kontrast. Da habe ich schon erwähnt, es ist möglich, den Kontrast zu erhöhen und zu verringern. Das waren diese minimalen Unterschiede, die ich am Anfang gezeigt habe. Das heißt, ich würde das tatsächlich primär bei der Textfarbe machen und nur in wenigen Bereichen auch die Hintergrundfarben mit berücksichtigen. Grundsätzlich kann ich hier explizit darauf eingehen, wenn keine Präferenzen getroffen worden sind. Dann würde ich allerdings tatsächlich einfach das machen, was ich aus verschiedenen anderen gestalterischen Überlegungen und Überlegungen für ein barrierefreies Farbspektrum und Farbkontraste festgelegt habe als Designerin. Ich kann aber auch sagen, das ist jetzt der Bereich, in dem weniger oder mehr Kontrast erwünscht sind. Entsprechend mache ich das. Der letzte Punkt mit dem Custom, da ist tatsächlich so, dass wir da noch ein paar Anpassungen machen, wenn eigene Paletten zusammen mit Forced Colors hinterlegt wurden. Das ist allerdings gar nicht mal so leicht zu testen, denn dafür müssten erstmal Menschen gefunden werden, die das tatsächlich nutzen, um genau zu schauen, was ihre Herausforderungen, ihre Paletten sind. Es kann sein, dass wir diese Farben ganz gruselig finden als DesignerInnen. Es kann aber auch sein, dass wir da tatsächlich eigentlich recht wenig sehen, aber für die Person das genau das optimale Lese-Farbspektrum sein kann. Sieht dann eben zum Beispiel so aus. Den Screen kennen wir schon, nur mit anderen Werten. Bei Forced Colors geht es eben genau darum, wir können das Kontrastverhältnis insgesamt erhöhen oder verringern, wenn wir es forcieren. Und dann sind eben alle Farben nur in einem Spektrum sichtbar. Das heißt, das sind wirklich diese vorgelegten, vordefinierten Farben. Das heißt, ich habe, wenn ich den Light Mode aktiviert habe und Forced Colors aktiv ist, alles in Schwarz auf Weiß und wenn ich Dark Mode dazu aktiviert habe, in Weiß auf Schwarz. Ja, und der letzte Punkt hier, das ist eigentlich mein absoluter Lieblingspunkt, nämlich Prefers Color Scheme. Persönlich bevorzuge ich den Dark Mode. Ich entschuldige mich bei allen, denen es ähnlich geht bezüglich meiner Folien. Ich hoffe, ihr habt hier vielleicht doch auch ab und zu eine Invertierung am Laufen. Tatsächlich sind barrierefreie Slides, die sich anpassen, derzeit noch, ich würde mal sagen, hoffentlich nur in 3 Jahren Entfernung. Hier geht es grundsätzlich darum, dass wir im HTML darauf eingehen können, ob der Light Mode oder der Dark Mode präferiert wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Nutzenden entsprechend das, was sie bevorzugen, auch aktiv haben. Wobei auch da kann es wie bei allen anderen sein, dass Menschen noch gar nicht herausgefunden haben, dass das überhaupt geht. Und hier finde ich es immer sehr unschön, gerade wenn ich abends surfe, wenn Webseiten nicht drauf eingehen oder es eine Weile dauert, nachdem, während sie laden, dass sich der Hintergrund von hell auf dunkel umschaltet. Hier noch der Hinweis, bitte, bitte versucht nicht beides miteinander zu mixen, denn da gibt es derzeit noch keine Möglichkeit, das abzufangen. Zumindest keine offizielle. Hier nochmal die beiden Seiten nebeneinander gestellt oder die beiden Darstellungen der Seite, Light Mode und Dark Mode, nebeneinander. Ich würde immer dazu plädieren, beides wirklich zu gestalten, denn wenn wir das nicht tun und es von Tools übernommen wird, wird es entsprechend überhaupt keine Kontrolle unsererseits mehr darüber geben, wie unsere Brand dargestellt wird. Zusammenfassend ist es so, dass wir mit den User Preference Features eben auf die Einstellungen im Betriebssystem eingehen können. Die dritte Schicht im Accessibility Burger ist die der Einstellungen im Browser selbst. Bitte, bitte, bitte nutzt als Schriftgröße immer ein REM. Diese Größe ist von den Herstellenden wunderbar abgestimmt. EM ist eine Größe, die sich auf die Höhe des Ms in einer bestimmten Schriftgröße, wie auch immer, bezieht. Auf jeden Fall ist es so, dass ein REM gleich der Größe entspricht, die im Browser von der nutzenden Person als die Standardgröße festgelegt wurde. Wenn keine Änderung vorgenommen wurde, dann ist es ab Werk 16 Pixel, und zwar 16 CSS-Pixel. Diese Größe ist auf den Geräten im Standard, so man davon ausgehen kann, in dem Abstand, den Nutzende meistens zu diesem Monitor haben, gut lesbar ist. Sei denn, ich brauche es größer oder kleiner. Und hier nochmal der Hinweis, groß ist eben nicht automatisch barrierefrei. Manchmal kann extra groß notwendig sein, wenn ich eben nur dann genügend sehe von dem Wort. Wenn ich dann aber eine Einschränkung habe, bei der zum Beispiel mein Sichtfeld sich reduziert, wie das bei manchen progressiven Sehbehinderungen der Fall ist, dann kann es sein, dass ich die Schrift im Gegensatz sehr klein benötige, weil ich sonst zum Beispiel lange brauche, um ein großes E abzutasten, ob es denn wirklich ein E ist und kein F. Die nächste Einstellung, die da ganz zwingend mit einhergehen muss, ist, dass dieses REM natürlich mit Body 100% oder vielleicht mal 105 oder so verwendet wird, aber nicht mehr. Und ganz wichtig ist auch, dass Padding und Margin nicht mit REM angegeben werden. Links sehen wir die Variante, die gut ist, und rechts die, die nicht gut ist. Und zwar ist links das seitliche Padding bzw. Margin nicht mitgewachsen. Das sind nach wie vor 16 Pixel. Und rechts ist es mitgewachsen und dann hat es sich potenziert auf hier, ich glaube 144 hatte ich fürs Beispiel genommen. Und das hat das Problem, dass dann entsprechend die Abstände nach außen mitwachsen und für die Zeilenlänge nur sehr wenig übrig bleibt. Und gerade wenn ich eine Bildschirmlupe nutze, muss ich erstmal den gesamten Bildschirm von links nach rechts absuchen, bis ich überhaupt dort bin, wo entsprechend überhaupt Text steht. Und wenn ich das bei der nächsten Zeile wieder und wieder machen muss, ist das natürlich doppelt mühselig. Der nächste Punkt, bitte, bitte bei A, Doppelpunkt Fokus, die Pseudoklasse nutzen, um die Outline auf 3 Pixel und farbig bunt zu setzen. Auf jeden Fall mindestens 2 Pixel, besser 3. Und auf jeden Fall auch darauf zu achten, dass sich die Farbe gut vom Hintergrund abhebt. Egal welcher Link auf welchem Hintergrund steht, die Linkfarbe bzw. die Fokusfarbe muss sich immer gut davon absetzen. Leider ist oft zu beobachten, dass der Fokus mit Absicht ausgeschaltet wird bzw. die Outline auf None gesetzt wird. Standardmäßig ist sie immer da, dann allerdings in Blau, das funktioniert nicht für alle Designs, Aber wenn sie deaktiviert wird und man versucht, mit der Tastatur zu navigieren, kommt man ganz stark an seine Grenzen und sieht nicht, welcher Link aktuell den Fokus hat und welchen man aussuchen würde. Es sei denn, man guckt unten links in die Ecke, wo es in winzig kleiner Schrift steht. Das wiederum ist auch aus anderen Gründen nicht barrierefrei. Und zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, wenn der Viewport-Tag korrekt gesetzt wurde, macht nicht den Fehler und sagt im CSS, dass die gesamte Seite eine gewisse Mindestbreite haben soll, denn dann habe ich wieder genau den Punkt, ich muss horizontal scrollen. Es ist nicht responsiv und erst recht nicht barrierefrei. Also mit anderen Worten, diese paar CSS-Regeln für den Browser, um die Einstellungen ja, abzufragen, zu berücksichtigen, was leider nicht auf allen Geräten funktioniert, aber grundlegend, das sind diese paar gewesen, mit denen ich auf Schriftgröße, Seitenzoom und Tab-Navigation einwirken kann. Zusammenfassend möchte ich noch einmal die Pyramide der Ryan-Web-Techniken zeigen. Das A und O ist wirklich eine valide HTML-Struktur und ich plädiere auch für wirklich kaskadierende Style-Sheets. Je mehr ich von meinem Design in die HTML-Struktur durch die Verschachtelung der verschiedenen Tags fest zementiere, umso weniger kann ich die Webseite an verschiedene individuelle Barrierefreiheits- Anforderungen anpassen. Grundsätzlich brauche ich schon relativ viel CSS, um eine Seite gut umzusetzen. Ich brauche aber recht wenig Media Features und Media Feature Queries, um entsprechend die Webseite anpassen zu können. Benötige aber sehr wenige Media Queries und Feature Queries, um die Webseite anpassen zu können. Bei den Dimensionen möchte ich noch einmal diese Darstellung zeigen. Und zwar kann ich mit Ryan auf die Hardware, Betriebssystem, Einstellungen im Browser und auch auf extra Eingabemethoden zugreifen und kann entsprechend im CSS diese nutzen, um ein variables, optimales Aussehen für Menschen, die genau diese Darstellungen benötigen, um barrierefrei surfen zu können, anwenden. Über alle Schichten übereinander anschauen, dann haben wir jetzt mit dem Ryan oder Reiz Prinzip eine große Bandbreite von Einstellungen und individuellen Settings abgedeckt in der Hardware, im Betriebssystem und im Browser. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, warum mache ich denn den ganzen Aufwand überhaupt? Muss ich das denn überhaupt? Möchte ich noch darauf eingehen, welche Prüfschritte Ryan mit abdeckt. Als erstes 11.7, die benutzerdefinierten Einstellungen. Dann 9.1.3.4, keine Beschränkungen der Bildschirmausrichtung. 9.1.4.1, dass alles ohne Farbe nutzbar ist. Da sind wir wieder bei den Schwarz-Weiß-Displays, aber auch bei Menschen mit einer Farbsehschwäche. In 9.1.4.3, dass Kontraste von Texten ausreichend sind. 9.1.4.4 sagt, dass Text auf 200% vergrößerbar sein soll. Ich habe hier Texte gezeigt, die noch viel größer einzustellen waren. Und dadurch, dass ich alles komplett quasi nicht nur einfach, sondern maximal responsiv anlege, ist das mit der Vergrößerung auf 200% absolut überhaupt kein Problem. Dann 9.1.4.10, das responsive Webdesign, dort Inhalte brechen um genannt. 9.1.4.11, dass Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend sind, gerade auch in diversen Mediatheken leider nicht immer zu beobachten. 9.2.2.2, dass bewegte Inhalte abschaltbar sind oder, wie ich es bei Ryan machen würde, im Gegensatz explizit angeschaltet werden müssen. Und 9.2.4.7, dass die aktuelle Position des Fokus deutlich sein muss. Drei Punkte sind noch nicht in der BITV oder EN entschieden, weil sie relativ neu in der WCAG erst sind. Und das sind Focus Appearance, dort 2.4.13 und 2.5.5, die Target Size Enhanced, das war die für Touchgeräte von 44x44 Pixeln und 2.5.8 Target Size Minimum, das waren die 24x24 Pixel für die Bedienung mit einer Maus. Abschließend nochmal auf den Accessibility Burger eingehend. Barrierefreie Webseiten sind wie Burger, sie bestehen aus mehreren Schichten. Manche konsumieren Burger wie im Menü beschrieben, andere haben Sonderwünsche. Wichtig ist, dass wir alles liefern können. Und so funktioniert Ryan, Responsive to Individual Accessibility Needs. Ich stehe euch gerne noch für Fragen im Chat zur Verfügung. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr mich kontaktiert. Herzlichen Dank.
Danke für deinen Talk. Alles sehr interessant. Wir haben ein paar Fragen für dich. Wenn man jetzt so eine Webseite mit Ryan designt, also wenn man das dieses Konzept, dieses Mindset hat, ist die dann zu 100% barrierefrei?
Die Barrierefreiheit hängt in erster Linie tatsächlich auch an dem HTML-Konstrukt. Also wenn das HTML nicht barrierefrei ist, kann man mit Ryan natürlich die Farben nochmal ändern, aber man kann da nicht mehr allzu viel retten. Also man braucht beides.
Es ist also wichtig, dass man nicht nur quasi das Design korrekt macht, sondern auch semantisch hat, das HTML korrekt schreibt.
Das auf jeden Fall. Das ist eigentlich sogar das A und O und das, wo ich auch die meisten Fehler immer wieder finde.
Wenn ich jetzt Ryan einmal komplett durchimplementiere, kann ich es mir dann sparen, meine Webseite direkt zu testen? Muss ich dann trotzdem noch UX-Tests durchführen oder reicht das dann?
Testen ist garantiert immer eine gute Idee. Letztlich ist es ja auch so, dass Ryan primär visuelle Sachen abdeckt und eben im CSS noch einiges abdeckt. Aber ich habe auch mal die ganzen Prüfschritte angeschaut und davon sind 33 sind rein auf die HTML, Semantik und Struktur bezogen. Wie gesagt, ohne die macht Ryan da auch gar nichts gut. Und tatsächlich ist es so individuell, was Menschen brauchen. Ryan deckt schon einiges ab, aber eben auch noch nicht alles.
Das ist tatsächlich direkt gute Überleitung zur nächsten Frage. Ist Ryan mit dem, was du uns heute in diesem Talk beschrieben hast, schon vollständig oder fehlen da noch Kombinationen, fehlen da noch Punkte in diesem Konzept, die noch klar definiert werden müssten?
Also so ein paar Edge Cases habe ich noch nicht ausprobiert. Was jetzt zum Beispiel so ein Fall ist, wenn ich eine sehr kleine Schrift brauche, aber auch ein Touch-Display habe. Wie kann ich sicherstellen, dass dann, wenn ich den einen Link gefunden habe, der groß genug ist, dass ich ihn anklicken kann, dass ich den nächsten auch gut finde? Außerdem ist es so, dass es gar nicht alles, was ich eigentlich zusätzlich noch gerne mir wünschen würde, auch derzeit schon in den Einstellungen gibt. Und solange es nicht auf dem Betriebssystem einstellbar ist, wird es auch keine HTML oder Media Query Geschichte dazu geben. Das heißt, aktuell ist zum Beispiel sehr unterrepräsentiert die Gruppe derer, die ihre Hände nutzen können, aber nicht vollumfänglich, die zum Beispiel Laptops mit Touch-Displays nutzen und nur mit sehr großer Mühe die Mitte des Displays erreichen können, für die es wesentlich angenehmer, einfacher und schneller zu nutzen wäre, wenn sie zum Beispiel alle Links an einer Seite des Bildschirms platzieren können.
Aber
das heißt, da gehen wir dann auch wirklich in die Anordnung der Elemente und nicht nur in die Farbgeschichten rein.
Aber dass man das dann mit Media Queries oder so sinnvoll implementieren kann, braucht man erst die Browserhersteller, die quasi einmal hergehen und sagen, wir fügen Konfigurationsoptionen für Ich möchte alle Elemente auf der linken Seite, auf der rechten Seite etc. haben, weil ohne das geht das ja nicht, oder?
Also wir können das natürlich, solange das nicht der Fall ist, können wir das mit JavaScript zum Beispiel, mit Buttons, mit denen wir entsprechende CSS-Klassen, an die wir auch unsere Darstellung binden können, händisch nachrüsten. Müssen wir dann allerdings auch, ne, und da muss man dann natürlich auch gucken, dass zum Beispiel der Button für richte mir alles links oder richte mir alles rechts erreichbar aus, auch links bzw. rechts überhaupt verfügbar ist. Denn wenn ich es nicht einstellen kann, dann nützt es mir nichts, dass ich es einstellen kann.
Ja. Warum ist Medienredundanz wichtig und vielleicht, was ist denn Medienredundanz überhaupt?
Ja, da geht es darum, dass nicht einfach nur ein Podcast produziert und live gestellt wird, sondern neben der Audiospur das Ganze am besten auch transkribiert wurde. Da gibt es natürlich AI-Tools, aber es ist immer noch mal besser, das zum einen gegenzulesen und auch noch mal stellenweise auszubessern oder direkt auch händisch zu erfassen, weil selbst wenn ich hören kann und von daher der Audio-Podcast kein Problem sein sollte für mich, kann es sein, dass ich aufgrund von zum Beispiel einer ADHS mich nicht so darauf konzentrieren kann, auf das gesprochene Wort und dass für mich ein Text, den ich zum Beispiel auch durchsuchen kann, den ich mit den Augen nach Schlagworten durchscannen kann, für mich besser funktioniert.
Das kenne ich tatsächlich auch von mir selbst, wenn ich online irgendetwas recherchiere und dann nur Videoergebnisse ohne irgendwie eine detaillierte Beschreibung finde und dann erstmal dieses Video einmal durchschauen muss. Das ist unglaublich frustrierend, wenn ich einfach nur schnell eine einzelne Information aus diesem Video brauche oder einen Link brauche, um irgendwas von einem Hersteller runterzuladen oder so und das im Video nur in Videoform drin ist und nicht in einem Text, den ich nebenher durchsuchen kann.
Da würde ich direkt gern einhaken.
Ja.
Und zwar hast du damit eine Erfahrung, die relativ nah an dem ist, was ein blinder Mensch, der den Screenreader nutzt, hat. Wenn nämlich eben bei einer Webseite mit viel langem Text oder auch bei einem langen PDF die Überschriften nicht ordentlich ausgezeichnet sind und nicht vom Screenreader als solche vorgelesen werden können, dann ist nämlich genau das, die Durchsuchbarkeit geht völlig verloren. Und auch wenn wir manche Sachen im HTML mit bei ARIA auszeichnen sollten, auf welcher Seite wir uns zum Beispiel gerade befinden im Menü, ist es trotzdem so, dass wenn wir zu viel davon machen, dann erzeugen wir so eine Art Gewitter von unnützer Informationen, die wirklich relevante Information noch schlechter zugänglich machen.
Das heißt, wenn wir anfangen, jeden einzelnen Knopf in Detail zu beschreiben und da quasi dann, bevor man überhaupt zum Inhalt der Webseite kommt, erstmal 50 Knöpfe im Menü beschreibt, dann geht der eigentliche Inhalt der Webseite unter.
Genau, ne? Also darum sollten wir zum Beispiel auch bei Ryan nie vergessen, dass wir auch Skip-Links brauchen, dass wir die Möglichkeit bieten sollten, um einzelne Bereiche, eben zum Beispiel die Navigation, auch per Tastatur überspringen zu können, dass nicht jedes Mal diese gesamte Information mit, ich weiß nicht wie vielen, zig Links einzeln wieder angehört werden muss.
Klar, das macht Sinn. Ich würde dich gerade noch mal fragen, ich habe in deinen Slides den Accessibility-Burger gesehen. Magst du uns die Metapher gerade noch mal ein bisschen erklären? Was ist der Accessibility-Burger? Möchte?
Die Metapher kommt daher, dass ich immer wieder erlebe, dass Burger zwar ja, im Menü mit einer bestimmten Schichtung, mit Fleisch, ohne Fleisch, mit Salat, ohne Salat, Fleisch roh oder durch oder veganes Patty oder ich habe eine Zeit lang streng Low Carb gegessen, habe dann zum Beispiel, wenn wir im Restaurant waren, das Brötchen drumherum weggelassen. Im Endeffekt ist es quasi ein Burger, solange man irgendwie mindestens zwei Zutaten da mixt und übereinander legt. Aber das, was einzelne Leute mögen oder vielleicht auch wegen Allergenen vertragen, ist höchst unterschiedlich. Und da kommt so ein bisschen die Metapher her, dass wir natürlich allen einen Burger anbieten möchten, den sie vertragen und auch essen möchten.
Und auch essen können, oder? Also weil das ist ja, dann kann man diese Metapher nochmal eins weiter treiben. Manche essen ihren Burger, indem sie ihn in die Hand nehmen und reinbeißen, aber wenn der Burger dann zu hoch ist, dann passt er nicht mehr in den Mund und dann brauchst du halt Ersatztools, wie eben zum Beispiel Messer und Gabel, um den Burger trotzdem auseinandernehmen und trotzdem weiter essen zu können.
Genau, und im schlimmsten Fall muss ich ihn auch pürieren können, damit dann auch, wenn nicht gekaut werden kann. Und ja, wie das so ist mit den situativen Sachen, auch da hat die eine oder andere Person von uns sicherlich schon mal Erfahrungen mitgemacht und sei es aufgrund der Weisheitsszene.
Ja, ich würde gerade nochmal schauen, ob wir nochmal Fragen haben, weil ich glaube, ich habe meine Liste an Fragen damit abgearbeitet. Hier, eine Frage habe ich noch. Sind Ladebalken für Up- und Downloads Animationen in dem Sinne, dass man sie ausschaltbar machen sollte, oder sind Ladebalken eher so ein statisches UI-Element, was man immer animieren kann?
Sehr gute Frage. Ich würde Ladebalken eigentlich eher als Hilfe sehen, denn sowohl Usability als auch Barrierefreiheit hat auch was damit zu tun, dass ich mich auf etwas einstellen kann. Und wenn ich einen Ladebalken in der Geschwindigkeit, in der tatsächlich dieser Ladevorgang ist, habe, dann ist das für mich eine wertvolle Information. Tatsächlich, wenn ich jetzt aber diesen Kreis nehme, der nichts darüber aussagt, wie lange denn etwas lädt, und der einfach nur hektisch durcheinander blinkt und dann vielleicht auch noch irgendwelche Farbeffekte mit drin hat etc., das wäre eher was, wo ich sage, okay, das wäre vielleicht eine Animation, auf die ich verzichten könnte. Es ist auch so, dass leider bei den Media Queries derzeit so diese Zwischentöne oft nicht existieren. Und zwar beim Light- und Dark-Modus habe ich letztlich mit einer recht kleinen Umfragetruppe mal versucht rauszufinden, wie viel Prozent von dem, was ihr gerne mit Light- oder Dark-Modus anschauen möchtet, darf denn für euch tatsächlich invertiert sein. Und die meisten, die das einfach quasi aus Gewohnheit haben oder aus Vorliebe, hatten jetzt kein Problem damit, wenn zum Beispiel auf einer Seite mit hellem Hintergrund und schwarzem Text ganze Informationsblöcke dann mit dunklem Hintergrund und hellem Text waren. Aber diejenigen, die zum Beispiel aufgrund von einer Hornhautverkrümmung den Light-Modus benötigt haben oder im Gegensatz diejenigen, die aufgrund von einer Migräne den Dark-Modus benötigt haben, die empfinden das tatsächlich schnell als anstrengend und entsprechend würde ich für barrierefreie Webseiten das auch so machen, dass der Default ist, dass eben nichts invertiert ist.
Ja.
Ich spiele da gerade mit einer Variante rum, dass es eben bei mir auch per Knopfdruck auch invertierte Flächen gibt, wenn ich das explizit anschalte. Aber so ähnlich ist es mit den Animationen. Also was auf jeden Fall definitiv da reingehört, was man nicht automatisch ablaufen lassen sollte, vor allem nicht, wenn diese Einstellung gemacht worden ist, ist, dass die ganze Seite sich zusammen animiert und von jeder Seite was reinkommt oder auch Parallax-Effekte. Auch das, wenn man wenn man runterscrollt, dass dann der Bereich für die Werbung durch das Scrollen sich verändert. Sowas würde ich da alles rauslassen. Aber wenn es wirklich ein Hilfetool ist, das nicht zu schnell sich bewegt und eben nur ein kleiner Bereich ist, wie das bei dem Ladebalken der Fall ist, dann kann man das durchaus auch sagen, okay, das ist jetzt notwendige Information und nicht pure, überfordernde Animation.
Noch eine Frage aus dem Chat. Gibt es eine Webseite mit einer Checkliste zu Ryan? Gibt es so etwas schon oder ist das bei dir noch auf der To-Do-Liste für irgendwann mal?
Das ist auf meiner To-Do-Liste für hoffentlich ganz bald. Tatsächlich hatte ich die Idee für Ryan schon eine ganze Weile, aber wirklich ausgearbeitet habe ich es jetzt tatsächlich für diesen Vortrag, also als ungefähr vor einem Monat der Call for Papers geschlossen wurde. Ich werde gerne über den Verteiler von FireChance, wenn das geht, entsprechend das verkünden. Mag herzlich diejenigen, die es interessiert, einladen, sich zum Beispiel auf LinkedIn mit mir zu verknüpfen. Und aktuell ist es so, dass ein paar Sachen von dem Backend, was ich mir dafür gerade erstelle, ein bisschen hängen. Und ja, ich hoffe, dass ich auch so bis spätestens März das online habe. Erst März, weil ich auf jeden Fall zu Aschermittwoch bzw. das fällt mit dem Valentinstag zusammen, das Barrierenfasten wieder anbieten möchte, wo ich Zeile für Zeile eben auch auf den HTML-Baum für jeden Tag beschreibe, was man da besser macht.
Das klingt unglaublich interessant. Wir kommen leider mit der Zeit ans Ende. Vielen, vielen Dank für deinen Talk und dass du nochmal vorbeigekommen bist, um Fragen zu beantworten. Ja, und wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung von Ryan zu beobachten.
Und ich freue mich sehr, wenn Leute es ausprobieren und mit ihren eigenen Erfahrungen auf mich zukommen und Lust haben, Ryan weiter mitzutragen und auszubauen.